Kraft zu schöpfen. Lernen, in deiner Zeit zu leben. Lernen, so zu leben, wie du es von Anfang an in uns geschaffen hast. Amen. Liebe FEG Breidenbach, ich freue mich sehr, heute wieder bei euch zu sein. Ich durfte vor einem Jahr schon mal bei euch predigen und fand eure Gemeinde einfach super sympathisch. Deswegen finde ich das sehr schön, heute nochmal hier sein zu dürfen. Übrigens zu Benny kann ich sagen, ihr habt da einen richtig guten Mann, einen Mann nach dem Herzen Jesu. Also wirklich, der wird da viel bewirken im Namen des Herrn. Ja, wir wollen heute über ein Thema sprechen, das mich selber sehr beschäftigt. Ich bin immer der Meinung, man sollte am besten über das predigen, womit man selber auch zu tun hat. Weil wenn wir mit diesem Glauben an Jesus Christus unterwegs sind, mit dieser Freudenbotschaft, mit diesem Evangelium, dann wird Gott unser Leben verändern. Er wird in unserem Leben etwas auslösen, das größer ist als jede menschliche Vernunft. Nichts wird mehr sein, wie es war. Und das ist keine Drohung, das ist das Beste, was uns passieren kann. Und wenn wir mit diesem Jesus unterwegs sind, dann erleben wir Dinge. Und das Beste, was wir tun können, ist, das weiterzugeben, was Gott uns schenkt. Und das möchte ich heute tun. Ich möchte mit euch in ein Thema reinschauen, was mich selber schon von klein auf sehr beschäftigt. Das Thema Zeit. Ich habe die Predigt mal genannt, Zukunft ist Vergangenheit. Und habe sie passenderweise in drei Kapitel unterteilt. Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart. Und starten wir rein in Kapitel 1 mit der Gegenwart? Nee? Das wird schon passen. Wir starten rein in das Thema Vergangenheit. Ihr kennt mich jetzt wahrscheinlich nicht so gut, da oben sitzen ein paar Teens von mir, die kennen mich schon besser. Aber wer mich ein wenig kennenlernt, der wird merken, ich bin ein riesen Film- und Serienfan. Und was mich ganz besonders begeistert, sind Filme und Serien, die sich mit dem Thema Zeitreise beschäftigen. Ich finde das einfach wahnsinnig spannend, dieser Gedanke, stell dir vor, du könntest in der Zeit zurückreisen und irgendeine andere Zeit beobachten. Wo würdest du hingehen? Also ich weiß nicht, ich glaube, ich würde mir anschauen, wie die Pyramiden gebaut werden oder wie die Samurai im alten Japan kämpfen, die Kaiserzeit in China oder nehmen wir es mal biblisch. Wie cool wäre das, mal einen Tee mit König Salomo zu trinken und ihm zuzuhören bei seinen Weisheiten oder dabei zu sein, wenn Gott das Meer teilt. Dabei zu sein, wenn die Gebote verkündet werden. Ja, wobei, da lief es gerade nicht so gut, weiß ich nicht, ob ich da dabei sein wollte, aber meine absolute Lieblingsstory, wo ich am liebsten dabei wäre, wäre die Geschichte mit den Emmaus-Jüngern. Wie krass muss das gewesen sein? Jesus Christus erklärt seinen Nachfolgern das Alte Testament. Also, ich wünschte, jemand hätte Notizen gemacht. Ja, aber wir wollen heute gar nicht so weit in der Vergangenheit zurückgehen. Wir wollen viel, viel näher an uns anfangen. Und zwar mal einen Schritt in unserer Vergangenheit zurückgehen. Ich habe dir ein paar Fragen mitgebracht, und zwar, an welchem Teil deiner Vergangenheit hältst du noch fest und was hindert dich daran loszulassen? Nimm dir mal einen Moment Zeit und stell dir mal die Frage, wenn du in deiner eigenen Vergangenheit an einen Moment deines Lebens zurückreisen könntest und eine Sache ändern könntest, was wäre das? Ich denke, ich bin nicht der Einzige, der vielleicht sogar mehrere Dinge im Kopf hat. Es gibt diese Momente in unserer Vergangenheit, da bereuen wir etwas. Wir bereuen nicht, gehandelt zu haben, obwohl wir vielleicht hätten handeln sollen. Gehandelt zu haben, wo wir nicht hätten handeln sollen. Dinge gesagt zu haben, die man jetzt nicht mehr zurücknehmen kann. Oder auch Dinge nicht gesagt zu haben. Momente, wo wir etwas getan haben, wo wir wissen, das war nicht gut. Und wir fragen uns, warum habe ich das getan? Ich habe einige solcher Momente in meinem Leben und ich denke dann immer, Mann, hätte ich doch mal anders gehandelt. Hätte ich dies, hätte ich das, hätte ich jenes. Was wäre, wenn ich da nicht so gehandelt habe, wie ich gehandelt habe? Das Problem ist, wir können diese Dinge nicht mehr ändern. Irgendwie müssen wir lernen, damit zu leben. Und das Schöne ist, wir haben im Glauben ein Werk mitbekommen, aus dem wir lernen dürfen zu leben. Wir schauen in das Wort Gottes und ich habe euch einen Text mitgebracht, ein Wort mitgebracht aus Apostelgeschichte. Und ich, also Paulus, verfolgte die Anhänger des neuen Glaubens bis in den Tod. Männer und Frauen verhaftete ich, warf sie ins Gefängnis. Sie gaben mir Briefe an unsere jüdischen Brüder in Damaskus, die mir die Vollmacht verliehen, die dortigen Gläubigen in Ketten nach Jerusalem abzuführen, damit sie bestraft würden. Auf dem Weg dorthin, ich war bereits in der Nähe von Damaskus, umstrahlte mich um die Mittagszeit plötzlich vom Himmel ein blendend helles Licht. Ich stürzte zu Boden und hörte eine Stimme zu mir sprechen: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Herr, wer bist du? Fragte ich. Und er antwortete: Ich bin Jesus von Nazareth, den du verfolgst. Ich weiß nicht, wie gut du dich mit der Geschichte von Paulus auskennst. Heute einer der Begründer der Kirche. Ohne das Werk, das Gott durch Paulus getan hat, würden wir alle heute wahrscheinlich nicht hier sitzen. Ein Großteil des Neuen Testaments hat Paulus vom Geist inspiriert verfasst. Aber dieser Paulus war nicht immer der krasse Jesus-Nachfolger, von dem wir heute so oft hören. Dieser Paulus hatte eine Vergangenheit, in der, wenn es meine wäre, ich glaube, ich einiges bereuen würde. Paulus war ein Pharisäer, einer der Gesetzeslehrer, jemand, der das Wort Gottes besser kannte als alle anderen, zumindest dachte er das. Die Pharisäer waren so krass, die konnten große Teile des Alten Testaments auswendig. Ich weiß nicht, ob du dich mal mit 3. Mose beschäftigt hast, das sind fast nur Gesetzestexte. Also mir fällt das schon schwer, das zu lesen. Jemand wie Paulus, der konnte sowas zum Teil komplett auswendig. So sehr liebte er dieses Gesetz. Das war das, was in seinem Herzen stand. Ja, und dann plötzlich kam da aus Jerusalem so eine Bewegung auf. Ein Kult von Anhängern von jemandem, der sich selbst als Messias, als Sohn Gottes bezeichnete. Das ist Heuchelei und Ketzerei. Das ist in den Augen von Paulus oder damals noch Saulus absolute Gotteslästerung. Und was passiert mit Leuten, die Gott lästern? Ja, das weiß er aus diesen Gesetzestexten gut genug. Und nichts mehr steht in seinem Herzen größer geschrieben als der Wunsch, diesen Kult, diesen Christuskult auszurotten. Und so geht er hin und verfolgt die Christen unter dem Segen der Hohepriester. Es gibt eine Geschichte aus Apostelgeschichte, da steht er dabei bei einer Steinigung. Ein Mann, ein Nachfolger Jesu wird gesteinigt und wir lesen, dass Saulus dabei stand und lächelte. Einer weniger von diesen Ketzern. Und jetzt bekommt er den Auftrag, geh nach Damaskus, da ist wieder so ein Kult aufgekommen und nimm die gefangen. Paulus freut sich darauf, jetzt darf er wieder die bestrafen, die nicht dem Gesetz folgen. Ja, aber dann passiert was. Auf dem Weg nach Damaskus erscheint ihm Jesus Christus. Und das Krasse dabei ist, Jesus erscheint ihm in einem Licht, was so hell ist, dass Paulus geblendet wird. Ich finde das so bezeichnend, weil in dem Moment wird ihm durch sein Augenlicht, was ihm genommen wird, aufgezeigt, was in seinem Herzen die ganze Zeit war: Dunkelheit. Paulus war vorher nicht blind, aber sein Herz konnte nicht sehen. Es sah die Wahrheit nicht hinter den Gesetzestexten, die er so sehr liebte. Die unfassbare, großartige, gnadenvolle Wahrheit des Gesetzes konnte er nicht sehen. Und Gott zeigt ihm durch das Erblinden auf, wie Paulus gelebt hat. Und Jesus spricht zu ihm, ausgerechnet zu ihm: Warum verfolgst du mich? Saul lernt Jesus kennen. Er geht dann zu einem Mann namens Hananias, der ihm die Hände auflegt, dass er wieder sehen kann. Und in dem Moment kann nicht nur sein Augenlicht wieder sehen, sondern auch sein Herz wird erfüllt von dem Licht von Jesus Christus, vom Evangelium, von der Freudenbotschaft. Und wir lesen weiter in Apostelgeschichte 22, 14 bis 16: Der Gott unserer Vorfahren hat dich erwählt, seinen Willen zu erfahren und den Gerechten zu sehen, ihn sprechen zu hören. Du sollst seine Botschaft in die ganze Welt tragen und allen Menschen sagen, was du gesehen und gehört hast. Was zögerst du noch? Steh auf, lass dich taufen, ruf den Namen des Herrn an und lass deine Sünden abwaschen. Halleluja. Ausgerechnet Saulus soll zu einem der größten Apostel der Geschichte werden. Wie muss Paulus sich gefühlt haben? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mal versucht, mich da ein bisschen reinzusetzen. Ich habe noch niemanden umgebracht und ich habe auch nicht gelacht, als irgendwer gestorben ist. Aber allein dieser Gedanke daran erfüllt mich mit Trauer. Wie muss der sich gefühlt haben? Was muss der bereut haben? Warum bin ich nicht vor Stephanus gerannt und habe mich für ihn geopfert? Warum habe ich gelacht? Warum habe ich verfolgt und nicht geholfen? Und ich an Paulus Stelle, ich würde, glaube ich, in meinen Sorgen verkümmern und versinken und ertrinken. Aber das macht Paulus nicht, weil Paulus eine Botschaft bekommen hat, die größer ist als jede Vernunft. Jesus legt ihm in sein Herz, diese grässliche Vergangenheit zu nehmen und zu nutzen. Der Text, den wir gerade gelesen haben, das ist Teil einer Gerichtsrede. Paulus wird angeklagt für seinen Glauben und muss sich vor Gericht verteidigen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich an seiner Stelle wäre, ich glaube, ich hätte versucht, alles so gut wie möglich darzustellen, dass ich bloß im positiven Licht stehe. Ja, nee, was macht Paulus? Der erzählt hier von seiner ganzen Vergangenheit und deckt alles auf. Was Paulus macht, ist, er nutzt jede Situation in seinem Leben, selbst eine Gerichtsrede, um zu predigen, um das Evangelium zu verkündigen. Er nimmt seine Vergangenheit und jedes Detail seiner Vergangenheit, um damit Gott die Ehre zu geben und anderen Menschen das Evangelium zu zeigen. Wie krass ist das bitte? Zusammenfassend könnte man sagen, lerne aus deiner Vergangenheit, aber lebe nicht in ihr. Ja, wir können unsere Vergangenheit nicht ändern. Die Dinge, an die wir eben gedacht haben, bei denen du denkst, ich würde sie so gerne bereuen, die kannst du nicht rückgängig machen. Du kannst nicht anders handeln. Aber was du machen kannst, ist das zu nehmen, es Jesus hinzulegen und zu sagen, mach daraus deine Herrlichkeit wahr. Nimm das, nimm mich und nutze meine Vergangenheit, auch die negativen Punkte in meiner Vergangenheit, um dich zu ehren, um dein Evangelium weiterzugeben an die Menschen, die das noch nicht erkannt haben, damit auch die zu einem Licht werden. Ja, und dann? Dann haben wir mit unserer Vergangenheit abgeschlossen und wir starten in eine glorreiche Zukunft ohne Sorgen und ohne Ängste, oder? Ja, nee, leider nicht. Damit kommen wir zu Kapitel 2, Zukunft. Ja, auch die Zukunft bringt ihre Sorgen, die Furcht vor morgen, das Was wäre, wenn. Bei mir ist das momentan ganz, ganz viel dieses, wann ist endlich mein Studium vorbei? Also ich studiere jetzt insgesamt seit 6,5 Jahren, also ich habe vor dem Theologiestudium noch Lehramt studiert und ich habe einfach keinen Bock mehr. Und ich sitze dann da und ich denke mir, wann ist endlich dieser Zeitpunkt erreicht, wenn Andreas Heiser mir sagt, so Joshua, du hast es geschafft, hier ist dein Masterzeugnis, herzlichen Glückwunsch, du darfst in den Dienst, ab geht's. So, und ich sehne mich diesem Moment entgegen. Ja, oder da kommen diese Angstgedanken. Was, wenn plötzlich Menschen in meinem Umfeld, die ich liebe, krank werden oder sterben? Was, wenn plötzlich ein Krieg ausbricht? Was, wenn das mit dem gesellschaftlichen Wandel so weitergeht und auch wir irgendwann verfolgt werden? Was, wenn? Und wieder hängen wir mit den Gedanken nur in einer anderen Zeit. Und was dann passiert, ist die Frage, wie sieht wohl die Zukunft aus? Diese Frage stelle ich mir wahnsinnig häufig und ich bin sicher, ich bin nicht der Einzige im Raum. Mal Hand hoch, wer fragt sich das regelmäßig, wie die Zukunft aussieht? Ja, hatte ich mir doch fast gedacht. Aber auch hier gibt uns das Wort Gottes Antwort, wie wir damit umgehen können. Jesus, der spricht häufig in Gleichnissen. Er macht das, um etwas Himmlisches zu erklären, etwas, das wir mit menschlichem Verstand eigentlich gar nicht greifen können, wie es in Gottes Reich ist. Und legt das in Worte, die Menschen verstehen können. Und eines dieser Gleichnisse habe ich dir heute mal mitgebracht. Wir lesen gemeinsam Lukas 12, 16 bis 20. Ein wohlhabender Mann besaß einen großen Hof mit Äckern, die reiche Ernte brachten. So viel, dass seine Scheunen die Erträge nicht fassen konnten. Da sagte er sich, ich weiß, was ich mache. Ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen. Auf diese Weise habe ich genug Platz, um alles zu lagern. Und dann werde ich mich zurücklehnen und mir sagen, mein Freund, du hast für die Jahre genug eingelagert, genieß das Leben, iss, trink und sei fröhlich. Aber Gott sagte zu ihm, wie dumm von dir, du wirst noch heute Nacht sterben und wer wird dann alles bekommen? Meine Mutter hat mir früher immer aus meiner Kinderbibel vorgelesen und immer wenn diese Geschichte kam, habe ich mich gefragt, warum ist Gott so gemein zu diesem Mann? Der arbeitet hart, der macht viel. Der darf doch dann auch genießen. Was soll das denn? Das Problem ist, dass ich die Geschichte aus einer völlig falschen Perspektive verstanden habe. Das hat mir meine Mutter dann auch erklärt. Es geht Jesus nicht darum, dass dieser Mann bestraft werden soll für irgendwas. Oder dass Gott einfach mal fies zu ihm sein will. Nein, es geht darum, dass Jesus diesem Mann aufzeigen will und den Menschen, denen er dieses Gleichnis erzählt, dass es nichts nützt, einer Zukunft hinterher zu rennen, die vielleicht nie existieren wird. Dieser Mann lebt nicht im Jetzt. Dieser Mann rennt wie mit Scheuklappen durch seine Gegenwart einer Zukunft entgegen, auf die er hofft, die aber nie eintreten wird. Er übersieht die ganzen Momente um ihn herum, in denen Gott ihn auch in der Gegenwart schon nutzen will. Bei denen Gott ihm auch in der Gegenwart schon sagt, setz dich doch mal hin und genieß meine Schöpfung. Er übersieht das, rennt daran vorbei und rennt in die Verdammnis. Wie oft machen wir das auch? Wie oft sitzen wir da und denken uns, ja, jetzt ist der Moment noch nicht, aber bald, bald kommt er. Und wir planen und wir planen und wir planen. Aber Jesus sagt auch nicht, leb so einen Live-in-the-Moment-Lifestyle. Kein Morgen existiert, alles jetzt wegprassen, Hauptsache heute, Hauptsache mir geht's gut. Nein, das ist auch nicht, worauf er hinaus will. Worauf er hinaus will, das sagt er viel besser, als ich das jemals sagen könnte, in Matthäus 6, 33 bis 34. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen, lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Ja, du sollst nicht einen Lebensstil haben, bei dem es nur noch um das Heute geht. Aber kümmere dich auch mal um das Heute. Schau dich mal um. Geh mal raus, nimm mal wahr, was da um dich rum ist. Wie gut diese Schöpfung ist. Schau dich um, neben dir sitzen Geschwister im Glauben. Was geht bei denen gerade ab? All das verpassen wir, wenn wir nur mit Scheuklappen rumrennen und auf irgendwas zusteuern, wo wir drauf hoffen. Mach das Reich Gottes zu deinem ersten Anliegen, sagt Christus. Das Reich Gottes, das anstehende Himmelreich. Wenn Jesus wiederkommt, wirklich, ich kann diesen Moment nicht abwarten. Ich freue mich da so unfassbar drauf, wenn der Herr wiederkommt und wir bei ihm in Ewigkeit sein dürfen. Aber das ist noch eine Weile hin. Wann das ist, hat er uns nicht gesagt. Das kann jeden Moment passieren, aber es kann auch noch ein wenig dauern. Wenn wir nur mit dem Blick darauf durchrennen und sagen, irgendwann kommt Jesus wieder und ich freue mich darauf und ich schaue nichts anderes, dann verpassen wir total, dass neben uns so viele Menschen sind, die diesen Moment noch nicht erhoffen können. Und die genau dich brauchen in ihrer Lebenssituation, weil du ihnen das Evangelium weitergeben kannst. Durch das, wie du lebst, wie du bist. Und wie Christus dich berührt. Es geht nicht darum, dass, wenn wir mit Gott unterwegs sind, wir alles bekommen, was wir wollen. Das wäre Wohlstandsevangelium und das, meine Lieben, ist Irrlehre. Aber es geht darum, dass Gott uns alles gibt, was wir brauchen, um ihm zu folgen. Es wird nichts geben, was Gott dir verweigert, was du brauchst, um ihm zu folgen, um seinen Willen zu tun. Das ist es, worum es Jesus geht. Verschwende nicht heute mit der Angst vor morgen. Was dann passiert, das möchte ich dir an einem Bild zeigen. Ich habe euch was mitgebracht. Das ist ein Metronom für die Musiker unter uns. Ich bin keiner. Das ist nämlich eigentlich ein Taktzähler. Aber ich habe den heute für was anderes mitgebracht. Der macht nämlich so ein schönes Geräusch. Ich finde, das klingt so ein bisschen, wie wir uns Zeit vorstellen. Und wir haben drei Möglichkeiten, mit unserer Zeit umzugehen. Stell dir vor, jedes Tick-Tack ist ein Moment in deinem Leben. Wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten, mit diesen Tick-Tacks umzugehen. Möglichkeit eins wäre zu sagen, wir machen das, was der Mann in der Geschichte gemacht hat. Wir rennen quasi an jedem Tick-Tack vorbei, weil wir genau auf das eine hoffen. Und dann kommt es aber nicht. Möglichkeit zwei wäre, ja, ich sehe gerade irgendwie den Sinn in diesem Moment nicht, aber ich weiß, bald kommt was und dann warte ich mal kurz ein paar ab. Also jetzt ist wieder gut, jetzt kann ich auch wieder was machen. Oder Möglichkeit 3, wir nutzen jedes einzelne Tick-Tack in unserem Leben, weil Jesus uns jedes einzelne dieser Tick-Tacks, jeden einzelnen dieser Momente in unserem Leben schenkt, jeden einzelnen dieser Orte in unserem Leben schenkt, in denen er dich gebrauchen möchte, in denen er dir begegnen möchte, in denen er dir seine Schöpfung zeigen möchte. Denn eine Sache ist sicher, irgendwann haben wir kein Tick-Tack mehr. Ich möchte euch jetzt keine Illusionen nehmen, aber dieser Körper, diese Welt ist nicht ewig. Wir werden nicht ewig hier leben. Irgendwann ist dieses Leben vorbei und ein neues beginnt. Aber auch dieses Leben lohnt sich zu nutzen und jeden Moment als Geschenk zu betrachten. Und auch hier, genau wie bei der Vergangenheit, lohnt es sich, Jesus mal zu fragen, gerade wenn du in den Momenten, in denen du gerade bist, mal keinen Sinn siehst, ihn zu fragen, was möchtest du mir gerade sagen? wo möchtest du mit mir gerade hingehen? Wir haben von Christus den Heiligen Geist geschenkt bekommen, der uns erfüllt, der unser Herz mit seiner Wahrheit erfüllt und uns führt und uns leitet. Aber er zwingt uns nicht dazu. Wenn wir uns öffnen, wird er uns führen. Lebe im Heute mit dem Blick auf morgen oder auch baue heute morgen auf. Wenn du bewusst in der Gegenwart lebst, dann kannst du deine Zukunft aufbauen. Und nicht nur deine, sondern auch die von anderen. Und damit kommen wir zum letzten Kapitel, Gegenwart. Ich habe mir mal überlegt, wie stellen wir uns das Leben so vor? Und wir kennen ja bestimmt alle so eine Zeitlinie. Wir haben irgendwo den Lebensbeginn, den können wir ziemlich genau feststellen, wann der ist. Mittlerweile geht das ja auf die Millisekunde genau. Dann haben wir so das Hier und Jetzt, das ist ein bisschen vager, weil irgendwie man kann ja so lustige Wortspiele machen, so jetzt ist jetzt schon nicht mehr jetzt oder gleich ist jetzt schon gerade. Ne? Also das ist irgendwie ein fester Zeitpunkt, aber irgendwie halt auch nicht. Ja, und dann haben wir das Lebensende, von dem wir Gott sei Dank nicht wissen, wann es kommt. Und ich hatte Germanistik studiert, also wollte Deutschlehrer werden. Ja, sorry. Und deswegen habe ich mir überlegt, man könnte das Ganze ja mal mit Satzzeichen versehen. Ich habe mir überlegt, die Vergangenheit, also diese Zeit zwischen Lebensbeginn und dem Hier und Jetzt, habe ich mal mit einem Ausrufezeichen versehen. Wenn in einem deutschen Satz ein Ausrufezeichen vorkommt, dann steht das fest. Das ist eine feste Aussage, da lässt sich nichts mehr dran rütteln. Das ist was mit Kraft. Das Hier und Jetzt ist ja irgendwie schon auch eine Aussage, aber noch nicht ganz so krass wie die Vergangenheit. Deswegen habe ich dem mal einen Punkt gegeben. Und das, was dazwischen kommt, ist dann das Fragezeichen. Da wissen wir noch nicht, was passiert. Wir haben vielleicht so eine ungefähre Vorstellung, aber wir wissen es noch nicht genau. Spannend wird jetzt, was passiert, wenn wir den Punkt aus unserem Leben entfernen. Es passiert das. Aus unserer Vergangenheit wird so ein Strich in der Landschaft, der einfach nur rumsteht und nichts macht. Wenn man es mathematisch sieht, wird daraus ein Betragsstrich, der auch noch den Wert von einer Zahl klaut. Naja, also die Vergangenheit bleibt einfach da, steht irgendwie rum, aber bringt auch nicht wirklich was. Nicht dir und auch niemandem anders was. Noch spannender ist aber, was aus unserer Zukunft wird. Ich habe dir gerade gesagt, ich habe Lehramt studiert und da durfte ich das wundervolle Fach Linguistik kennenlernen. Absolut nicht mein Lieblingsfach, würde ich keinem von euch empfehlen. Aber eine gute Sache hat mir dieses Fach gegeben und das ist dieses Zeichen. Das ist ein Glottisschlag. Sagt euch jetzt bestimmt wahnsinnig viel. Ah, hier, da ein paar kennen's. Ein Glottisschlag ist ein Zeichen aus der Lautsprache. Also die Lautsprache, das ist dieses, wenn ihr euch vielleicht daran erinnert, wenn man Vokabeln lernt, dann stehen da ja in Klammern immer so komische Zeichen. Das sind Lautzeichen. Das ist quasi, wie etwas ausgesprochen werden soll. Also jeder Buchstabe hat ja bestimmte Laute, ne? Also beispielsweise das A kann man ja A aussprechen oder noch anders. Und da gibt's dann immer für jeden Ton, den dieser Laut macht, ein bestimmtes Zeichen. Und das ist so ein Lautzeichen. Das Interessante an diesem Glottisschlag ist, der ist klanglos. Das bedeutet, den hört man nicht. In der Linguistik ist er schon wichtig, aber jetzt für das normale Hören hat er eigentlich absolut keine Daseinsberechtigung. Den hört man nicht, der ist klanglos. Das ist, was mit deiner Zukunft passiert, wenn du den Punkt aus deinem Leben entfernst. Sie wird klanglos, sie verhallt in der Endlosigkeit der anderen Töne, der anderen Laute. Deine Zukunft hat keine Stimme. Und die Frage ist, wie geben wir jetzt unserer Zukunft Stimme? Indem wir einen neuen Blick auf Zeit gewinnen. Weg von diesem Strahl. Weg von diesem Anfang und Ende denken. Hin zu etwas, das ewig ist. Einem Kreis. Einem Kreis, wo jeder Anfang ein Ende sein kann, aber jedes Ende auch ein neuer Anfang ist. Ein Kreis, wo jedes Hinfallen zu deinem nächsten Aufstehen wird, jede Träne zu deiner nächsten Freude, jeder Krieg zu dem Ort, wo du neuen Frieden finden kannst, jede Furcht zu etwas Neuem, was Hoffnung gibt. Das ist das, worauf wir unseren Blick richten können. Und wenn man mal so an Zeit denkt und an einen Kreis, also ich muss sagen, ich muss da an eine Uhr denken. Vielleicht kommt sie jetzt auch noch. Ja. Und in einer Uhr, da finde ich das super spannend, weil wenn du auch nur eine Sekunde daraus entfernst, ist es keine ganze Stunde mehr. Genauso ist das mit deinem Leben. Wenn du auch nur einen Moment aus deinem Leben entfernst und sagst, der ist es nicht wert, ist das nicht mehr dein ganzes Leben. Jesus spricht dir zu, dass du dein Leben von ihm geschenkt bekommen hast. Gesundheit. Und du darfst es nutzen. Du darfst es nutzen, jeden Moment, jede Sekunde, jede Millisekunde in seiner Herrlichkeit zu leben. Du darfst die Vergangenheit nutzen in deiner Gegenwart, um die Zukunft zu bauen. Und das Geniale ist, du baust damit nicht nur deine Zukunft, sondern auch die von anderen Menschen. Wenn wir lernen, unsere Vergangenheit zu nutzen in der Gegenwart, um die Zukunft zu bauen, dann bauen wir dadurch mit an der Zukunft von anderen Menschen. Und andere Menschen, andere Christen, andere Nachfolger Jesu bauen mit an unserer Zukunft. Wir können ein Leben in Gemeinschaft leben, ein Leben in Gemeinschaft des Heiligen Geistes, ein Leben, was uns erfüllt, ein Leben, was Wahrheit ist, ein Leben, was Wahrheit predigt. Aber dazu müssen wir annehmen, dass unsere Zeit wertvoll ist. Du jetzt hier bist und sagst, da ist was aufgekommen in mir, da ist was wachgerüttelt worden und ich möchte das abgeben, dann hast du jetzt die Möglichkeit dazu. Ich möchte gleich mit uns beten und ich werde während dieses Gebetes an einem Punkt eine Zeit der Stille lassen. Die Musiker werden uns dabei begleiten und du darfst in der Stille deine Sorgen Jesus hinlegen. Du musst das nicht laut tun, du kannst es in deinem Herzen tun, dort ist es, wo Jesus hinschaut. Und ich bitte dann um diesen Moment der Stille, wo jeder für sich mal in sein Herz gehen kann und fragen kann, Jesus, was darf ich dir heute abgeben? Wie darf ich dir das hinlegen und wie willst du meine Zeit nutzen? Und dann werde ich abschließend noch einen Segen sprechen. Lass uns aufstehen und beten. Jesus Christus, unsere Zeit steht in deinen Händen geschrieben. Wir legen dir jetzt hin, was unsere Sorgen sind vor Vergangenheit und Zukunft. Bitten dich, dass du sie nutzt, um dein Evangelium in dieser Welt zu verbreiten. Heiliger Geist, ich bitte dich, erfüll die Herzen derer, die dir jetzt etwas abgeben wollen. Ich bitte dich, komm in unsere Herzen, überführe uns und zeige uns auf, wo wir nicht in deiner Wahrheit leben, wo wir nicht die Wahrheit annehmen, dass unser Leben von dir geschaffen und gut und heilig sein soll. Vater, ich bitte dich, hilf uns abzugeben, was du schon längst für uns bezahlt hast. Ich spreche Segen aus über jeden Einzelnen hier, der jetzt diese Entscheidung gegeben hat, abzugeben und hinzulegen. Ihr verändert das Leben von anderen Menschen durch die Macht von Jesus Christus. Amen.